Laufen ist mehr als nur Sport. Es ist Teil unseres Lifestyles. Im Marathon-Podcast bekommst du alles, was dich auf deinen Wegen voranbringt. Tipps zu Training, Ernährung und Ausrüstung, dazu spannende Geschichten und Inspiration. Viel Freude dabei! Hallo zusammen, ich grüße euch und bedanke mich für euer Interesse an der aktuellen Folge im Marathon-Podcast. Und schön, dass ihr uns wieder zuhört. Ja, egal wo ihr gerade seid, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, Luxemburg, in Italien, aber auch ja in Übersee, überall, wo wir irgendwie deutschsprachigen sind, da haben wir auch Zuhörer. Und das freut mich immer total. Also, Dankeschön. Ich werde sehr oft gefragt bei unseren Laufseminaren, ja, aber Andreas, wie machst du das eigentlich? Ja, wir diskutieren, wie wir das Training in den Alltag integrieren, wie wir das machen können, trotz besonderen Situationen. Und immer wieder werde ich gefragt, hey, und wie machst du das? Und ich erkläre das auch, wissend, dass mein Tagesablauf nicht besser ist als der der anderen, eben anders vielleicht. Und mein Tagesablauf ist möglicherweise auch nicht für euch adaptierbar, aber vielleicht kann ich euch ein bisschen inspirieren, kann ich euch Ideen geben, wie ihr auch irgendwie mehr aus eurem Alltag, aus eurem Leben herausholen könnt, indem ihr vielleicht denkt, hier manche dieser Routinen, die ich euch heute vorstelle, da könnte man ja versuchen, oder könntet ihr ja versuchen, vielleicht ja etwas auch umzusetzen. Wissend, dass nicht alle Tage so sind, wie es euch jetzt vorstelle, denn ich bin viel auf Reisen, ich mache Seminare, ich mache natürlich auch Urlaub und habe irgendwie kulturelle Interessen, gehe also gerne mal, jetzt am Wochenende gehe ich ins Musical beispielsweise oder ab ein Familienfest. Trotzdem versuche ich, die Zeiten, die ich frei habe, irgendwie perfekt für mich zu gestalten mit meinen Routinen. Und deswegen möchte ich euch heute meinen idealen Tag vorstellen, also ein Tag, der ja ein Standardtag ist bei uns, bei mir. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich davon habe, 360 Tage hat das Jahr, vielleicht kann ich 200 davon als idealen Tag gestalten. Und wie ich mir diesen vorstelle oder wie ich mich bemühe oder was ich mich bemühe einzuhalten, das werdet ihr heute erfahren. Ihr werdet also sehr viel Privates von mir erfahren, aber ich weiß ja, es bleibt unter uns in unserer Marathon-Community. Und ganz klar ist, meine Lebenssituation ist mit vielen von euch nicht vergleichbar. Wir sind Einzellebende, also Singles, wir sind in Beziehungen, wir sind verheiratet oder frisch verliebt, wir haben Kinder, wir sind selbstständig oder wir sind angestellt, wir sind Beamte oder wir sind Handwerker oder was weiß ich was. Vieles ist einfach nicht miteinander vergleichbar. Wir haben auch Verpflichtungen und eben Umstände, wo wir uns anpassen müssen. So ist meine, dass ich eben selbstständig bin, dass ich Unternehmer bin, dass ich eine Akademie aufgebaut habe und ja auch einen sehr, sehr vollen Tag habe. Und diesen vollen Tag, den habe ich versucht, für mich so zu gestalten, dass er für mich handelbar ist. Ich werde euch also viel von meinen Routinen erzählen, die mir Sicherheit geben. Ja, warum sind Routinen für mich so wichtig? Sie helfen mir bei all dem, was ich mache. Und ich lebe wirklich sehr, sehr intensiv. Ich treibe intensiv Sport. Ich lebe intensiv auch mein Leben als Trainer und Unternehmer, intensiv auch mein Familienleben und genieße, wie gesagt, auch Freundschaften und das ein oder andere Konzert. Und diese Routinen helfen mir, dann, wenn ich eben nicht diese Verpflichtung habe, eben entspannt zu bleiben. gesund zu bleiben, mich nicht vor lauter Lebensfreude, die ich einfach nur mal habe. Und der Sport und auch meine Arbeit ist schon ein Ausdruck von meiner Freude, eben das Leben zu genießen und zu spüren und auszukotzen. Diese Routinen helfen mir eben dabei, gelassen zu bleiben, gesund zu bleiben und nicht zu überpacen. Und wenn ich euch gleich meine Routinen vorstelle, dann bedeuten die nicht Langeweile, dann klingt das sehr, sehr strukturiert, das ist es auch, dann klingt das vielleicht auch diszipliniert, ist es aber gar nicht so sehr, weil vieles eben sich einfach so ergibt und ich erzähle euch einfach was. Ich fange auch an, nicht wie ihr vielleicht vermutet mit dem Morgen, sondern ich fange mit meiner Abendroutine an, weil der Abend eigentlich die Grundlage ist für den nächsten Tag. Also das, was ich am Abend mache, das entscheidet sehr über meine Fitness, über meine Gelassenheit, über meine Bereitschaft für das Training, was ich in der Regel morgens mache. Und ihr wisst ja auch, dass Schlaf sehr, sehr wichtig ist. Ja, und Schlaf ist in der Nacht, aber der Abend, mein Verhalten am Abend entscheidet auch sehr stark darüber, wie gut ich schlafe. Und Schlaf neben eben Ernährung ist so bedeutend für unser Wohlbefinden, für die Regeneration, für die Gesundheit, ja, und eben die Leistungsfähigkeit. Also mit meiner Abendroutine bereite ich meinen Schlaf vor und der ist wieder Voraussetzung dafür, dass ich den nächsten Tag super meistere. Aber so viel der Vorrede, wie geht es denn jetzt wirklich los? Also das Abendessen. Ich versuche vor 19 Uhr zu essen. Also 18 Uhr ist traumhaft. In der Regel schaffen wir es zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr zu essen. Warum ist das wichtig? Weil wenn ich später esse, dann verdaut mein Magen auch länger, möglicherweise mehr in die Nacht rein, als wenn ich früher esse. Also frühes Abendessen ist für mich ganz entscheidend. Ihr kennt ja möglicherweise auch den Tipp des Dinner Cancellings, dass das einiges bringen soll, einen guten Schlaf, möglicherweise abnehmen, ist für mich nicht vorstellbar. Ich esse meine 3 Mahlzeiten, auch das gibt mir eine gewisse Sicherheit und Routine und ja, der Mensch passt sich an, die Verdauungsorgane passen an. Ich weiß aber, wenn ich spät esse, was eben schon mal vorkommt, wenn die Seminare sehr lang sind oder wenn ich doch mal abends Sport treibe, dann esse ich spät, dann schlafe ich in der Regel schlecht. Und auch was ich esse, ist schon auch entscheidend für mich, wie viel muss der Körper tatsächlich verdauen, wie schwer ist es für ihn. Und Verdauung kostet Energie, Energie heißt auch Blut, die Verdauungsorgane haben eine Menge zu arbeiten, also versuche ich möglichst leicht Verdauliches zu essen und dieses leicht Verdauliche eben auch recht früh. Also vor 19 Uhr schaffen wir fast immer, das heißt meine Frau und ich, wir nehmen eigentlich alle Mahlzeiten, dadurch, dass wir auch zusammenarbeiten, alle Mahlzeiten gemeinsam ein. Das ist eine coole Geschichte, da plaudern wir über den Tag, auch manchmal schweigen wir uns nur an, wenn wir einfach müde sind, aber vor 19 Uhr. So, das ist so, das wissen wir, das tut uns gut und das versuchen wir auch einzurichten. Ja, dann habe ich mir selber, das ist echt Disziplin, ja, auferlegt, 20 Uhr kein Handy mehr. Ja, kein Handy mehr ab 20 Uhr, weil ich feststelle, dass ich doch ab und zu da mal reinrutsche, dass ich Dinge mir anschaue, die ja mich vielleicht unterhalten, aber diese ganzen Bilder, die Videos, die Nachrichten, was weiß ich was, ob ich jetzt was Schlaues schaue, irgendwelche Nachrichten oder Sportnachrichten, die ich vielleicht schlau halte oder irgendwelche albernen Videos anschaue in den sozialen Medien. Egal, was ich anschaue, es pusht mich auf, es fordert mich, das Gehirn muss das alles auch verarbeiten. Ich weiß, es ist gut für mich, dass ich ab 20 Uhr zumindest keine zwei Bildschirme mehr vor mir habe, also diesen Second Screen, das Wort kennt ihr ja möglicherweise, man guckt gerade Fernsehen, guckt irgendwie eine Serie und gleichzeitig hat man das Handy noch. Also ich versuche auf jeden Fall ab 20 Uhr nur noch einen Bildschirm zu nutzen, wenn irgendwie geht, und lege das Handy tatsächlich weg. Ja, ich mache es aus, ich mache es im Flugmodus, ich lasse es in einem anderen Raum, damit ich gar nicht erst in die Nähe komme. Also das muss ich schon so machen, weil sonst ist das so ein Reflex. Ja, dann gucke ich drauf und ja, und plötzlich hänge ich wieder dran. Ja. Was ich vergessen habe zwischen dem Abendessen und meiner Abendroutine, das heißt, abends komme ich in der Regel zur Ruhe und lese etwas, schaue gerne auch Fernsehen, aber da gehen wir, wenn es irgendwie möglich noch ist, meine Frau und ich noch 10 Minuten spazieren, kurz an die frische Luft. Und wenn wir tatsächlich müde nach Hause kommen, also das ist bei mir oft so, ja, meine Tage fangen sehr früh an und sind sehr intensiv und dann bin ich müde. Und dann könnte ich mich am liebsten direkt hinlegen. Wenn ich mich aber dann nochmal 10 Minuten zu Fuß unterwegs mache, dann bin ich wieder fit, tanke Sauerstoff und dann geht es mir richtig gut. Ja, und dann bin ich eben um 7:30 zu Hause, spätestens 20 Uhr kein Handy mehr. Ja, und dann gucken wir ganz gerne irgendwelche Filme, Serien, Dokumentationen immer mehr. Ja, und dann, ja, es hat ein bisschen mit Disziplin zu tun, in diesem Fall so gegen 21 Uhr, spätestens 21.15 Uhr machen wir tatsächlich den Bildschirm aus. Warum? Erstens, weil wir es irgendwie mitbekommen haben, was ist gut für eine gute Nacht, ist, dass man diese Nacht vorbereitet, dass man eben zur Ruhe kommt, dass man eben nicht dieses Flimmern hat. Das ist gut für die Augen, das ist gut für das Gehirn. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, Menschenskinder, es lohnt sich nicht, wenn wir uns das 3-4 Mal anhören oder lesen, sondern wir setzen es auch um. Deswegen ist das so eine zweite Uhrzeit, die bei uns eigentlich im Kopf ist. 21 Uhr, wenn es irgendwie geht, 8:45 spätestens, machen wir den Fernseher aus. Und das ist echt gut und wertvoll für uns. Wobei Fernseher, muss ich auch noch sagen, es ist so, also vielleicht ist es bei euch anders, weil ihr jünger seid als ich. Ich vermeide gerne auch Dinge, oder wir, meine Frau und ich, wir sind beide Jahrgang 65, wir vermeiden ein Programm, was uns irgendwie anregt oder aufrüttelt, ja, stressige Geschichten, stressige Nachrichten, Dinge, über die uns, die wir uns ärgern, oder Psychofilme regen uns genauso auf wie möglicherweise echt was total lustige, ulkige Geschichten, wo wir pausenlos lachen, das regt uns auch an. Das heißt, wir merken, dass wir einfacher zur Ruhe kommen, je seichter es ist, so heile Weltfilme, ja, wo du am Anfang schon weißt, zwar die zwei kriegen sich, okay, es wird jetzt eine Verwechslung geben, aber am Schluss sind sie wieder zusammen, und also irgendwie so ruhige Dinge tun uns einfach gut. Ja, egal, was ihr jetzt über mich denkt, so tick ich halt. Das ist das, was ich meine mit privat. Also irgendwie Psychogeschichten gar nicht. Also lieber was Lustiges. Und wenn es gerade eine Doku ist über das nächste Reiseziel, die Färöerinsel, gestern haben wir Bordeaux geguckt, Atlantikküste. Ja, sowas regt mich nicht auf. Das unterhält mich. Und dann habe ich eine schöne Vorfreude auf den nächsten Urlaub. Ja, und wenn dann 8:45 der Bildschirm ausgeht, dann gehe ich noch nicht ins Bett, sondern in der Regel so gegen 8:30 und dann nehme ich mir eben mein Buch und lese etwas. Ja, und lese dann irgendwie, ob das jetzt Biografien sind, ob das ein Eifelkrimi ist, ob das jetzt gerade, habe ich einen Abenteuerroman, manchmal auch ein Sachbuch aus irgendeinem Grunde zur Weiterbildung, aber so etwas, was mich jetzt nicht aufregt, und eigentlich jeden Abend lese ich irgendetwas. Ja, und so gegen 9:30, dann gehen wir ins Bett. Ja, 9:30 ist so 9:40 spätestens, dann gehen wir ins Bett, ja, machen uns frisch, Zähne putzen, ab geht's, und dann, ja, gehen wir ins Bett. Und durch diese Abendroutine schlafe ich in der Regel gut. Ja, ich schlafe wirklich gut. gut. Ich habe auch dank der ganzen Tracker, die wir tragen, und ich komme jetzt gleich noch auf einen zu sprechen, der mir da sehr geholfen hat. Ich habe in den letzten 2 Jahren geschafft, meinen Schlaf zu optimieren, weil ich eben diese kleinen Routinen eingeführt habe, dass ich nicht bis 10 Uhr noch irgendeinen Quatsch gucke und ja, die zweite Halbzeit vom Champions League Spiel habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Interessiert mich mal zwar, aber ob die gewinnen oder verlieren, in der Regel habe ich es nicht in der Hand und am nächsten Morgen lese ich es auch, aber weil ich nicht zugucke, weil ich nur die erste Hälfte von Fußball gucke, schlafe ich besser und dann geht es mir am nächsten Tag einfach besser. Und wenn ich diese Routine nicht habe, merke ich auch am nächsten Tag, jo, war nicht so ruhig, war alles ein bisschen unruhiger. Ja, ich schlafe wirklich gut. Was heißt das für mich? Kommen wir zur Morgenroutine. Jetzt werdet ihr möglicherweise überrascht sein. Ich wache auf. Seit Jahren ohne Wecker. Immer so zwischen 4:30 und 5:00. Ja, jetzt werdet ihr überlegen, Mensch, 4:30 und 5:00, das ist aber früh. Aber wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, wenn ich um 9:30 ins Bett gehe und ich schlafe wirklich sehr schnell, 5 bis 10 Minuten schlafe ich ein, ja, und schlafe dann bis 5:00, dann sind das eben 7,5 Stunden. Und wenn ich um 4:30 schon aufwache, sind es 7 Stunden. Und ich habe festgestellt, also im Durchschnitt schlafe ich 6,5 Stunden. Also das heißt, ich bin dann vielleicht 7 Stunden im Bett, habe aber dann in ja abzüglich eben der Einschlafphase, der Wachwertphase, der Phasen, wo man sich zwischendurch rumdreht und wach ist und es gar nicht mehr mitbekommt oder den Pinkelpausen, die schon mal passieren können, habe ich in der Regel im Schnitt im Jahresverlauf so 6:30, 6:32 Schlaf. Und ich habe eine durchschnittliche Schlafbewertung jetzt von dem Tool, mit dem ich tracke. Das ist der Oura Ring. Ja, ich hätte auch die Apple Watch nutzen können oder was weiß ich, früher die Polar oder die Garmin. Ich nutze seit 2,5 Jahren den Oura Ring, weil der macht mir eine Menge Spaß, so von der Auswertung her. Braucht man nicht, wenn man so eine Uhr hat. Ist auch ziemlich teuer, kostet über 300 Euro und dann noch so eine Monatsgebühr. Ich weiß es nicht, aber mir macht der Spaß. Ich schaue mir das Ganze an. Und eben gemäß dieser sehr detailliert wiedergegebenen und begründeten Schlafwerte, die messen also, wie schnell schlafe ich ein, wie oft drehe ich mich rum, wie sind natürlich diese Tiefschlaf-, REM-Phasen, Wachphasen, die Effizienz, die Regelmäßigkeit des Zu-Bett-Gehens. Natürlich misst er auch den Puls, den Ruhepuls, die HRV, misst aber auch, wie schnell ist zum Beispiel der Puls zur Ruhe gekommen. Und da zum Beispiel ist es eben ein Indikator für einen guten Schlaf, ist, dass der Ruhepuls sehr schnell zur Ruhe kommt. Und ich erlebe immer wieder, das ist eben das Schöne, wenn man sich das Ganze anschaut, wenn ich spät esse, wenn ich was Aufregendes, Anregendes anschaue, dann kommt mein Ruhepuls erst 2-3 Stunden später zur Ruhe, als wenn ich einen langweiligen, gemütlichen Doku-Abend habe und gucke mir eben Schildkröten beim Paaren an. Ja, also wenn ich mir stattdessen Quatsch Comedy Club anschaue oder die besten Comedians vom Rheinland, dann finde ich das viel cooler als möglicherweise die Doku über die Galapagos-Inseln. Aber ich schlafe dann viel besser. Und durch das Beschäftigen mit diesen Trackern und dem erkenne ich dann Gemuster und sage, ey, wenn du abends spät isst, viel isst, wenn du frisst, ich esse gerne. Ich esse sau gerne, ich esse sehr gesund, aber auch schon mal gerne gesund, zu viel. Ja, wenn ich viel und spät esse, wenn ich viel lache, wenn ich spät Sport treibe, weil ich eben wie gestern ja mit einem Kumpel hier aus dem Seminar dann noch eine schnelle Runde gehe, dann schlafe ich schlechter und ich kenne dann auch, deine Vitalwerte sind nicht so gut, weil zu wenig getrunken ist der Puls höher. Der Puls ist aber auch deswegen höher, weil ich eben zu spät zur Ruhe gekommen ist. Und dann bin ich auch morgens nicht so ausgeruht. Also ich schaue mir das Ganze an. Ich komme nochmal zurück. Ich stehe relativ, ich werde früh wach, ohne Wecker. Ja, einen Wecker stelle ich mir nur, wenn ich auf in Urlaub reise und muss einen Flieger bekommen. Aber ansonsten wache ich immer zwischen 4.30 Uhr, vielleicht auch mal 5.15 Uhr oder 20 Uhr auf. Ist durchaus ein Problem, weil im Urlaub habe ich diesen gleichen Rhythmus. Ja, und dann bleibe ich halt noch was liegen, aber nehme mir dann ein Buch. Aber ich werde dann wach. Und dann habe ich aber auch sofort die Böcke aufzustehen. Ja, ganz im Gegensatz zu meiner Frau, die sagt, boah, ich habe noch Zeit, ich drehe mich nochmal um. Ja, dann hat die es richtig gemütlich. Die steht in der Regel eine Stunde später auf als ich oder anderthalb Stunden später auf als ich. Und das ist auch gut so. Ich habe dann sofort, ich bin dann wach. Und will raus und will den Tag gestalten. Ich habe dann Freude, irgendwie mich zu spüren, ist jetzt blöd, aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich im Bett liegen bleiben sollte. Sondern ich stehe dann auf, ja, und dann fängt eben eine gewisse Morgenroutine an. Also so gegen 5 stehe ich auf, mache dann meine Morgentoilette, trinke einen halben Liter, so ein Glas 0,4 Liter Wasser, setze einen Tee auf, in 3 Minuten ist der aufgesetzt, dann mache ich mir irgendwie einen Pfefferminz oder irgendeinen Kräutertee. Ja, und dann dass ich mich noch wieder hinlege. Und zwar für 5 Minuten dann nicht ins Bett, sondern ich gehe dann eben ins Wohnzimmer, aufs Sofa und dann mache ich meinen HRV-Test eben im Liegen. Ja, ich nutze da eine App, die von Elite HRV. Warum nutze ich die sehr gerne? Weil ich über diese Elite HRV App auch einige intensive Personal Coaching Kunden dann auch mit, je nachdem, überwache, wenn die sich das wünschen. Du, schau mir mal gemeinsam die Werte an. Ich kann das nicht so ganz interpretieren oder was denkst du darüber und verbessert sich das? Dann gucken wir uns das auch mal gemeinsam an. Aber ich mache das vor allen Dingen für mich. Ich mache eben jeden Morgen meine 5-minütigen Tests, komme eben zur Ruhe, checke erstmal, was hat Aura mit denen gerade gesagt, aha, so war das, ja, okay, interessant, und dann komme ich zur Ruhe im Liegen und halte die Klappe und mache 5 Minuten eben diese Herzfrequenzvariabilitätstest. In seltenen Fällen, wenn diese Werte irgendwie sehr außergewöhnlich sind, also wenn es mal schlecht sein sollte, das ist eher selten der Fall, dann mache ich auch noch eine zweite App, nochmal 5 Minuten, dann schmeiße ich mir eben die Qbios-App auch nochmal am iPhone an und nochmal mache dann eine Messung. Was brauche ich dafür? Mein Brustgurt, ich habe da den H10 von Polar, das scheint mir, meines Wissens ist das der beste Herzfrequenzsensor, den man kriegen kann, kann man nebenbei auch mit der Apple Watch koppeln, mit dem iPhone koppeln, mit der Garmin koppeln, aber ist zumindest der einzige, von dem ich weiß und ich habe das White Paper mir angeschaut, der eben EKG genau ist. Und das ist für die Herzfrequenzvariabilität, wo es um Millisekunden geht, schon sehr, sehr wichtig. Also bevor dem Hinlegen wenn ich mir in der Küche bin und gieße mir Wasser ein und setze Tee auf, dann nehme ich eben den Brustgurt, feuchte den an, ziehe mir den um. Ja, 5 Minuten später eben liege ich dann auf dem Sofa und komme zur Ruhe, gucke mir erstmal Aura an und so weiter und dann Klappe halten und Finger weg und einfach nur ganz ruhig da sein und liegen und in der Regel entspannt gucken, also nicht irgendwelche Atemübungen. So. Ja, und danach, nach den 5 Minuten, habe ich eigene Rückmeldung. Und diese Rückmeldung finde ich total spannend, weil diese Werte aus diesen Tests erlauben mir einen Blick in mein Innerstes, in meinen Stress, in mein vegetatives Nervensystem. Ich kann dort sehen, wie viel gerade repariert werden muss. Also ist der Sympathikus aktiviert, dann kann ich das sehen. Ist der Parasympathikus dominierend, dann weiß ich, es ist alles ein bisschen entspannend, es ist im Gleichgewicht. Also ich kann an den verschiedenen Werten, ob das jetzt der RMSSD ist, ob das der SDNN ist, ob das ich will euch das gar nicht jetzt erzählen. Es gibt so 3, 4, 5 Werte, die ich mir anschaue. Aber am Anfang kriege ich immer, egal ob von Cubius, von HRV oder von Aura, kriege ich alles in einer Zahl genannt. Und diese Zahl heißt irgendwie zum Beispiel einen Wert zwischen 0 und 100 und 85 oder 86 oder 87. Das heißt, heute kannst du Bäume ausreißen. Und alles, was unter 50 ist, ist dann zum Beispiel jetzt kritisch. Manchmal geht es von 0 bis 10 bei Elite HRV. Also man kriegt irgendwelche Scores. Und bei 10 ist es super. Alles, was unter 5 ist, gucke ich mir dann auch an und denke, dann werde ich ein bisschen neugieriger und gucke mir diese Vielzahl der Werte nochmal an und kann dann möglicherweise daraus wieder etwas lernen, was gerade bei mir los ist. Und das ist sehr, sehr spannend, welche Werte das sind und was man daraus sehen kann, wer Lust hat. Ich mache auch eben so ein HRV-Seminar. Online findet das statt, 2x2 Stunden. Dazwischen werden 3 Wochen lang gemessen und Erfahrungen gesammelt. Findet ihr eben bei Laufcampus. Muss man nicht machen, denn man kann sich auch eben auf diese, aber es macht Spaß, einfach mehr zu verstehen, was die Uhren dann eigentlich für großartige Werte liefern. So, und wenn die Werte gut sind, dann denke ich, hey, super, alles ist in Ordnung. Und wenn sie mittelmäßig sind, denke ich, ja, ist halt mittelmäßig, aber manchmal muss man einfach da durch. So, man ist ja nicht jeden Tag gleich drauf. Und wenn sie schlecht sind, dann bedeuten sie was für mich. Dann gehe ich auf die Suche und überlege, was könnte denn tatsächlich sein, wenn sie schlecht sind. Dann schmeiße ich eben die zweite App an. Und wenn die das auch ist, dann ahne ich möglicherweise, heute nicht dein Tag, könnte ein Infekt im Marsch sein. Oder du hast das letzte Training noch nicht verdaut. Dann reflektiere ich. Und wenn sie schlecht sind, dann hat das auch Auswirkungen auf mein Training. Weil ich trainiere ja auch am Morgen. Ja? Also viele sagen, ja, ich brauche keine Uhr, die mir sagt, wie ich geschlafen habe, das weiß ich doch. Ja, aber dieser Blick, dieser zuverlässige Blick der HRV-Messung in dein Innerstes, in dein vegetatives Nervensystem, hilft dir möglicherweise, eine kluge Entscheidung zu treffen. Vielleicht denkst du, heute ist nicht mein Tag. Ach, egal, ne? Man muss da durch. Aber wenn dann die Trecker auch sagen, hör mal, heute ist nicht dein Tag, da ist möglicherweise gerade etwas im Argen bei dir. Der Körper ist nicht auf Leistungsfähigkeit getrimmt, sondern auf Reparatur. Der will, dass du Ruhe gibst, damit der einfach jetzt mal aufräumen kann, dass der möglicherweise alles wieder in Ordnung bringt. Der ist gerade beschäftigt mit irgendwelchen Viren oder Bakterien. Also das kann man nicht sehen, aber wir können sehen, dass da gerade irgendetwas los ist. Das heißt, schlechte Werte helfen mir möglicherweise, meinen Trainingsplan zu ändern. Zu ein Tempotraining nicht zu machen, mein Training entweder ausfallen zu lassen oder nur ein LDL oder ein SSL zu machen. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll. Ja, das mache ich seit 2, 3, 4 Jahren. Und bin damals schon drauf gestoßen worden durch den großartigen Professor Dr. Kuno Hottenrott, der einfach mir mal die Augen geöffnet hat vor vielen Jahren, was dieser seltsame Wert, ja, der aber auch sehr sensibel ist, der häufig gemessen werden sollte, der regelmäßig gemessen werden sollte, damit diese Systeme auch eine Basis von einem erkennen, was dieser Wert doch für interessante Einblicke gibt und möglicherweise hilft, wie gesagt, kluge Entscheidungen zu treffen. Möglicherweise wisst ihr, ich bin mit unseren Uhren nicht so zufrieden, weil viele Uhren liefern Werte uns, die möglicherweise missverständlich sind oder Quatsch sind, weil sie geschätzt sind. Ne? Eine Uhr liefert einen VO2-Max-Wert, ohne die maximale Sauerstoffaufnahme zu messen. Oft ist das Quatsch. Viele Uhren geben eine Laktatschwelle, die ist geschätzt, weil sie ahnen, üblicherweise haben Menschen mit dieser Pace und mit dieser HRV folgende Laktatschwelle. Das heißt, die nennen irgendwie etwas, ohne Laktat zu messen, was Quatsch ist. Wenn man dann auch noch die Handgelenksmessung nutzt, die fast alle Sportuhren und Smartwatches anbietet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Werte, die dort ermittelt werden, erstmal absolut falsch sind. Und wenn man dann Schätzungen auf Basis von falschen Werten macht, also bitte seid misstrauisch, wenn eure Garmin sagt unproduktiv oder Polar euch einen sensationellen VO2 Max nennt, seid da einfach bei diesen Werten skeptisch. Aber den orthostatischen Test von der Polar oder die HRV-Messung von der Garmin oder auch der Apple Watch, ja, oder mit solchen Apps, die ausgelöst, verbunden mit einem EKG-genauen Herzfrequenzsensor, boah, die sind schon echt präzise und das ist Wissenschaft und das ist keine Schätzung. Ja, also macht das regelmäßig. Also ein ganz wichtiger Punkt, ich rede sehr lange jetzt gerade über meine Morgenroutine, über diesen Part, der gehört bei mir einfach dazu. Ja, und nochmal ich sage jetzt mal, in 29 von 30 Fällen ändere ich nichts an meinen Plänen. Und aber wenn ich mal was ändere, dann weiß ich, ich mache jetzt etwas Moderates. Ja, also wenn die Werte gut sind, sage ich nicht, boah, heute ein extra Intervalltraining. Nee, das macht keinen Sinn. Ja, aber ich freue mich dann einfach, dass ich fit bin. Ja, also, aber bleiben wir dabei. Es ist inzwischen 5.30 Uhr. Ich habe diese 2 5-minütigen Tests gemacht. Ich habe was getrunken und so weiter, Zähne geputzt und alles drumherum. So, und dann irgendwie, braucht es bei mir irgendwie so zwischen 6 und 7 Uhr starte ich mein Training. So, und ich mache in der Regel so ein Training zwischen 1 und 1,5 Stunden. Und wenn das ganz normale Dauerläufe sind, also für mich ist 90 Minuten etwas, ob ich 90 Minuten laufe oder nicht, es ist ein gutes Training, aber es fordert mich nicht, dann frühstücke ich auch nicht. Aber wenn ich weiß, ich habe wie morgen früh ein Intervalltraining vor mir, weil ich es eben nur morgens einbauen kann, das ist halt leider Gottes bei mir so. Also um 7 Uhr bin ich im Büro und auch wenn ich Lauftrainer bin, dann habe ich vor allen Dingen Bürozeit und schreibe Trainingspläne, beantworte Nachrichten, Mails und was es alles ist oder bereite Podcasts vor. Auch diesen habe ich sehr intensiv vorbereitet. Ja, das findet am Schreibtisch statt. Also ich bin einfach ein Schreibtischarbeiter in fast allen Arbeitstagen, abgesehen von den Laufcamps und den Laufseminaren, wo aktiv trainiert wird. Aber heute jetzt zum Beispiel auch 2 Tage Trainingsplanung, gestern und heute. Das findet am Schreibtisch statt, glücklicherweise oft auch im Stehen am Schreibtisch. Also trainieren vor der Arbeit. Und wenn ich eben 60, 70, 80, 90 oder auch mal 40 Minuten jogge, ohne Frühstück, wenn ich aber weiß, es ist eine Schlüsseleinheit, ein zügiger Dauerlauf oder ein Intervalltraining, so wie morgen, sagte ich eben, dann werde ich auf jeden Fall ein kleines Frühstück haben, so ein Mini-Frühstück, eine halbe Banane oder vielleicht auch eine ganze Banane oder eine halbe Banane mit 2 Esslöffeln Haferflocken oder auch mal nur 2 Datteln. Auf jeden Fall relativ wenig. Relativ gut gekaut und so eine Dreiviertelstunde, Stunde später laufe ich dann. Ja, und was mache ich dazwischen? Hoffentlich nicht arbeiten, hoffentlich keine Mails lesen, hoffentlich nicht den Computer anmachen. Manchmal mache ich das, ist in der Regel nie so gut, weil Arbeiten kostet auch wieder Energie, sondern ich lese dann Zeitungen, Tageszeitungen, Laufzeitungen oder irgendwie was Schlaues oder hole mir irgendwie die Blinkist-App oder eben ein Buch voraus oder ich mache mal mit Bubble ein paar Vokabeln. Also irgendwie was Seichtes, was mich morgens weiterbringt. Ja, und dann irgendwann zwischen 6 und 7 Uhr startet dann mein Training. Und in der Regel so, dass ich bis spätestens 7.50 Uhr dann wieder zu Hause bin. Übrigens, fast alle Trainings, ich habe es lange nicht mehr veröffentlicht, fällt mir ein seit 10 Tagen, weil ich nicht dazu komme. Aber ich mache das wieder ab morgen. Dann seht ihr das Intervalltraining. Also wenn ihr das hört am Samstag, könnt ihr gucken, ob der Andreas am Freitag wirklich die 517 Meter Intervalle gemacht hat. Ich werde es veröffentlichen auf Strava. Also 7.50 Uhr ist mein Training in der Regel zu Ende. Frisch machen, duschen, 6.20 Uhr Frühstück. Ja, und dann habe ich eben mache ich ein gesundes Frühstück und nach einer halben Stunde oder so gegen 8:45 gehe ich zum Büro. Ich habe so einen Kilometer und dann um 9 Uhr fängt dann meine Arbeit an. Ja, also zu meiner Trainingshäufigkeit vielleicht. Ich trainiere täglich, ja, also ich laufe 5 bis 6 Mal in der Woche. Warum? Weil ich Laufen einfach so geil finde, weil es mir gut tut, weil es den Kopf frei macht, weil ich natürlich mich als Läufer auch definiere und Ziele habe. Wenn ich nicht laufe, dann mache ich wenigstens eine halbe Stunde Yoga. Heute Morgen war ich nicht laufen, weil ich gestern Abend laufen war mit einem Seminarteilnehmer. Dann habe ich heute Morgen gerudert auf dem Ruderergometer. Sowas habe ich. Manchmal mache ich auch Krafttraining, aber in der Regel laufe ich morgens. Und wenn ich eine zweite Einheit habe, dann mache ich die eher am Abend, aber da komme ich nochmal dazu. Ja? Und das ist einfach für mich ein richtig geiler Start in den Tag. Früh aufstehen, Zeit haben, joggen, eine Runde. Ja, und dann ein schönes Frühstück haben. Also wir essen in der Regel immer einen Obstsalat und auf diesem großen Obstsalat kommt dann frisch geflockte Haferflocken rein, Nüsse dazu, ein bisschen Weizenkeime und ein paar Kürbiskerne. Also ich genieße meinen viel zu großen Obstsalat, also so 300 Gramm müsste mal zusammenkommen als Obst und dann 100 Gramm Nüsse noch dazu und der Rest. Also es ist schon eine Menge. Ich freue mich dafür darauf. Also so ein Tag, das ist einfach für mich so ein Start, ist für mich super. Diese Routine, ich liebe es immer, wenn ich es umsetzen kann. Ja, und dann kommt eben der Arbeitstag mit allen Herausforderungen, die eben die Arbeit so mit sich bringt. Die nächste Routine ist, dass wir versuchen, immer um 13 Uhr, spätestens 13.15 Uhr zu Mittag zu essen. Jetzt haben wir das Glück hier bei Laufcampus in der Akademie. Erstens, das habe ich das Glück, dass meine Frau auch hier mitarbeitet. Die macht viel Kaufmännisches, hilft mir bei der Vorbereitung der Seminare, macht die Reiseanfragen für unsere Laufcamps. Wir sind ja auch Reisebüro. Und wer mit uns nach Mallorca kommt, zum Mallorca Halbmarathon, Marathon, zu unseren Laufcamps, der kann eben bei uns auch eine Pauschalreise mit buchen, weil wir eben Reisebüro sind. Also sie ist hier, aber sie hat auch eine Kochschule hier. Das heißt, eine Kochschule, wir haben eine riesengroße Küche. Und auch jetzt, die Seminarteilnehmer haben wir wieder bekocht bei unseren Seminaren. Und deswegen essen wir auch mittags hier. Sie bereitet dann unseren Salat vor. Wir essen also auch mittags immer Rohkost. Also morgens, habe ich gesagt, ne? Obst, Haferflocken, frisch geflockt, Nüsse, alles Rohkost. Ja, und mittags essen wir auch Rohkost, dann allerdings auch mit Bohnen, die nicht roh sind, dazu oder auch ein Vollkornbrot dazu, aber so ein Salat, ein Basissalat, meine Frau das so mit Blattsalat, jetzt weiß ich gar nicht, ich komme gerade nicht auf die Namen, wie die ganzen verschiedenen grünen Salate heißen, mit Gurken und Tomaten und dann gibt es eben das dazu, was gerade verfügbar ist, das können auch mal eben ein paar Pilze sein, auch die roh, so Champignons aufgeschnitten und bei mir müssen immer irgendwelche Bohnen oder Hülsenfrüchte dabei sein, egal ob es die Kidneybohnen sind, die schwarzen Bohnen sind oder ob es mal Edamame ist oder was weiß ich was oder wie heißen die nochmal, die Kichererbsen können auch mal dazu, also bei mir muss es immer da noch so eine richtig satte Eiweißquelle dabei sein und gerne auch ein Vollkornbrot dazu. Ja, dass sie entweder selber gebacken haben oder auch eben vom Bäcker. Und idealerweise, und das machen wir wirklich von 10 Arbeitstagen, machen wir das 9-mal, gehen wir danach 10 Minuten spazieren. Und um Viertel vor zwei, so eine Dreiviertelstunde oder um 2 geht dann der zweite Teil des Tages eben los. Ja, und und so ist es eigentlich ganz gut. Mal eine Stunde lang auch nicht ständig das Handy dabei, mal gucken, wer ruft mich, wer liked mein Bild oder sowas. Lassen wir kein Handy, also einfach mal eine Stunde lang PC-freie Zeit und die tut dann richtig gut. Ja, und dann geht's eben Arbeit, reißt sie. Was ich versuche, ist wirklich die früh aufzuhören. Und früh aufzuhören wäre jetzt für mich 5:30. Also der Wecker klingelt tatsächlich auch an meiner Uhr um 7 Uhr, um mich daran zu erinnern, hey, hör bald auf. Jetzt müsst ihr dazu wissen, ich arbeite total gerne. Ich könnte einfach, wenn ich am Rechner sitze und schreibe Trainingspläne oder beantworte Mails, dann könnte ich irgendwie das Ganze durchziehen. Aber ich weiß halt, es tut nicht so gut. Deswegen erinnere ich mich daran, dass ich irgendwann Feierabend mache. Und ich habe euch ja gesagt, ich beschreibe euch meinen idealen Tag. Und der ideale Tag sieht dann so aus, dass ich um 5:30 eben Feierabend mache. Und dann gehe ich wieder eine Viertelstunde, also ich habe einen Kilometer nach Hause. Ist ideal, ist ein Traum. Deswegen, das werden viele von euch nicht haben. Vielleicht arbeitet ihr zu Hause, weil ihr Homeoffice habt. Oder ihr müsst eine Dreiviertelstunde quer durch Berlin fahren, um zur Arbeit zu kommen. Das ist bei jedem anders. Ja, deswegen ist es alles nicht vergleichbar, aber ich genieße das. Ich fahre auch nicht mit dem Auto, ich fahre auch nicht mit dem Rad. Habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich stelle fest, so irgendwie so 10, 15 Minuten zu Fuß zu gehen, tut mir gut. Und wenn ich das schaffe, dann versuche ich tatsächlich mein zweites Training am Tag zu machen. Was ich eben damit meine, ist so 20, 30 Minuten Yoga oder 20, 30 Minuten Rudern oder eben so 30 Minuten Krafttraining eben als Zirkeltraining. 30, 40 Minuten reicht für mich, für meine 5, 6 Übungen, die ich dann 3 Sätze lang mache. Und das schaffe ich, ganz ehrlich, ihr Lieben, zurzeit zu wenig. Aber ich habe auch gesagt, ich sage euch, wie mein idealer Tag ist. Aber ich versuche, den einzureichen. Also reicht nicht. Möchte gerne 2, 3 Mal die Woche diese Zeit haben. Idealerweise 4 Mal. Habe ich aber in der Regel nicht. Und ich weiß aber, wenn ich dann Ruder oder Yoga gemacht habe, dann geht es mir einfach viel besser. Ja. Und naja, es ist sicherlich was Besonderes, aber ich weiß, es tut mir gut. Ja, und dann sind wir am Abend angelangt. Ja, irgendwie ideal, wenn ich es nicht schaffe, brauche ich nicht duschen. Ansonsten dusche ich mich, mache mich fertig und irgendwo zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr kommt dann unser Abendessen. Ja, und wenn wir das Frühstück eben mit Rohkost gestalten, das Mittagessen größtenteils mit Rohkost plus Bohnen plus Vollkornbrot, am Abend, ich habe es euch eben schon gesagt, am Abend essen wir dann eben etwas Gekochtes, ja, wir essen wir dann Gemüse. Und gerne viel Gemüse, gerne auch Getreide, also Reis dazu, Vollkornnudeln dazu, ja, so ein Pfannengemüse zum Beispiel und dazu noch vielleicht so ein Dinkel-Vollkornbrötchen, idealerweise auch ein Brot, ein Emmerbrot, ein Kamutbrot, ein Dinkelbrot. Also es gibt so viele auch Originalgetreide, Einkorn, die es in guten Vollkornbäckereien eben gibt oder manchmal eben backt meine Frau selber das mit ein bisschen Olivenöl. Oh, so lecker ist das. Und natürlich auch, ihr wisst alle, Olivenöl ist so ein gesundes und wertvolles Öl, solange es das native Öl ist, also das naturtrübe, native Öl ist so gesund und das in dann Brot da reingetunkt, das ist toll. Ja. Die Griechen machen das sowieso, noch ein bisschen Salz dazu, ich mache kein Salz, aber es ist so lecker. Ne? Also Pfannengemüse mit Brot, Vollkornnudeln oder ein Quinoa-Salat, also sowas sind typische Abendessen für uns. Und dauert ein bisschen in der Vorbereitung, aber was meine Frau sehr, sehr clever ist, wenn sie so einen Quinoa-Salat macht zum Beispiel, dann macht sie das eben für 2 oder 3 Tage oder eben wenn sie tolle Soßen macht für die Nudeln, dann macht sie die eben für 2 oder 3 Tage, manchmal auch so viel, dass wir einfrieren, dann geht das dann abends ein bisschen schneller. Ja, also klar, Abendessen dauert ein bisschen länger in der Zubereitung. Wir versuchen das zu vereinfachen. So ein Obstsalat ist schnell aufgeschnitten, so ein Salat ist schnell aufgeschnitten mittags. Also das ist halt Zeit, die wir investieren. Und das ist uns so, so, so wichtig. Ich weiß, viele, viele von euch erkämpfen sich vielleicht das Essen auf der Straße. Also gehen zum Bäcker, gehen und holen sich irgendwie da ihre Brötchen, ihre Baguettes und was weiß ich was. Vielleicht, weil ihr denkt, es geht nicht anders. Für uns ist irgendwie die Ernährung und der Schlaf so wichtig, da versuchen wir keine Kompromisse zu machen, zumindest zu Hause in unserer Vollwertzone, wie ich es sage. Und dann haben wir ein gutes Gefühl, sind gut genährt, wir nehmen ja, ich habe es euch ja gesagt, ich nehme seit 2007, 2008 keine Nahrungsergänzungsmittel. Warum nicht? Weil ich keine Mängel habe, also brauche ich meine Nahrung auch nicht ergänzen. Warum weiß ich, dass ich keine Mängel habe, wenn man eben 213 Marathons gelaufen ist, davon 130 in den 18 Jahren, wo man nicht mehr substituiert, sondern auf seine Ernährung achtet, dann weiß ich das, wenn ich dann auch noch gesund schlafe. Naja, also so viel dazu. Ich habe gedacht, das könnte euch interessieren. Guckt doch mal, was für euch interessant ist. Guckt mal, ob ihr auch Routinen vielleicht einbauen könnt oder wahrscheinlich habt ihr auch welche. Vielleicht wollt ihr mir auch schreiben, was ihr total crazy findet oder was ihr gut findet, was ihr vielleicht aufgenommen habt für euch, was ihr auch so macht. Vielleicht wollt ihr irgendwie ein bisschen preisgeben von dem, wie ihr etwas macht. Schreibt mir auf Social Media, wenn ihr das Post zu dieser Folge seht oder kommentiert diese Folge auf Spotify oder Apple. Ich werde das lesen. Ich bin sehr neugierig und ich hoffe, ihr honoriert auch, dass ich hier quasi mein Privatleben bei euch ja irgendwie so ein bisschen ausgebreitet habe. Aber ja, so, ich freue mich auch immer, wenn mir einer Tipps gibt und ich hoffe sehr, dass vielleicht der ein oder andere Gedanke für euch dabei ist. Ich weiß, manche haben ein komplizierteres Leben als ich, manche haben ein einfacheres Leben als ich. Unsere Leben sind alle nicht vergleichbar, aber unser Job ist es, das Beste daraus zu machen, damit wir möglichst lange gesund bleiben und möglichst lange laufen können. Ihr wisst ja, mein Plan geht bis 2056. Marathon M90 möglicherweise nicht nur den deutschen Meistertitel stellen, sondern den Weltrekord laufen, wo auch immer der dann sein wird. Ihr Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns doch ein Like, gebt einen Daumen, abonniert, empfehlt die bitte weiter. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt's, kommentiert's, Apple, Instagram, Spotify. Und bleibt uns treu. Ich kann euch jetzt schon versprechen, ich weiß, der eine oder andere wünscht sich wieder einen Sparringpartner, wünscht sich auch Diskussionspartner, ich mir auch. Und in der nächsten Woche habe ich einen absoluten Hochkaräter, auf den ihr euch freuen könnt. Wer das ist, werdet ihr dann mitbekommen. Aber der Termin steht schon seit vielen Wochen fest. Ein Buchautor, ein Experte. Ich habe diese Folge auch schon vorbereitet. Also bleibt neugierig, bleibt mir treu, gebt mir ein paar Likes und Abonnements und vielleicht sehen wir uns auch bald mal auf einem Laufcamp, auf einem Laufseminar, auf einem Marathonseminar und tschö, euer Andreas. Das war's für heute im Marathon-Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du uns folgst, eine Rezension dalässt und die Folge mit deinen Lauffreunden teilst. Gemeinsam machen wir die Laufszene so noch stärker. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Laufen.